SRF 2 Kultur.
Schöne Landschaften, ursprüngliche Natur, das ist den meisten wichtig. Als Ort, wo man sich erholen kann, aber auch als Wert an sich für den Naturschutz. Darum gibt es in der Schweiz viele Schutzgebiete und neue sind in der Diskussion. Doch oftmals entzünden sich heftige Konflikte um die Frage, wie viel Schutz braucht es und wann leidet die Wirtschaft einer Region. Dieser Frage geht heute Kontext nach. Mein Name ist Thomas Häusler und ich diskutiere dieses Thema mit drei ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern und Partnerinnen, und zwar am Beispiel des Aletsch- und Jungfraugebiets. Es trägt seit 13 Jahren das berühmte Schutzlabel UNESCO-Weltnaturerbe und seine Entstehung war von Konflikten geprägt, aber auch von ganz neuen Allianzen. Mit mir diskutieren Carina Liechti, Geografin von der Uni Bern, Laudo Albrecht, der Leiter des Zentrums Aletsch von Pro Natura und im Stiftungsrat des UNESCO-Weltnaturerbes, und Art Fuhr, bekannt als Walliser mit Cowboyhut und Hotelier auf der Ried Alp im Aletschgebiet. Guten Tag.
Guten Tag.
Laudo Albrecht, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind ja quasi unser Gastgeber. Wir sitzen nämlich hier auf 2000 Meter Höhe vor dem Zentrum Aletsch der Pro Natura, das Sie leiten, und wir blicken auf ein herrliches Panorama. Beschreiben Sie doch kurz unseren Hörerinnen und Hörern, was wir sehen und was Ihnen dieses Gebiet ganz persönlich bedeutet.
Ja, wir sehen rundherum eine einzigartige Landschaft, das Aletschgebiet. Die Villa Gassel, die ja vor über 100 Jahren erbaut worden ist, die steht auf einem Berggrat, der eigentlich das gesamte Gebiet trennt. Auf der einen Seite haben wir eine relativ stark genutzte Landschaft und auf der anderen Seite eine ungenutzte Landschaft, wo wir den Aletschwald, den Aletschgletscher, eben diese Naturlandschaft haben, die in das UNESCO-Welterbe aufgenommen worden ist.
Art Fuhrer, mit welchen Augen sieht ein örtlicher Hotelier dieses Gebiet, diesen Aletschgletscher, den Wald und auf der anderen Seite eben dieses eher stärker genutzte Gebiet, die Riederalp?
Die sehe ich heute anders als zu meiner Jugendzeit. Zu meiner Jugendzeit war das hier noch eine Bergwelt. Mein Vater war Wilderer und Jäger und wir auch. Und heute sieht man das völlig anders, weil jetzt bin ich Hotelier. Und für mich bedeutet heute Natur wesentlich mehr als damals, weil damals hat man gesagt, das war immer schon so. Und heute weiß man, wie wertvoll Ruhe, Natur, geschützte Regionen, wie wichtig das ist. Das ist für den Tourismus persönlich, als Bergführer und Skilehrer, ist das heute wesentlich wichtiger.
Carina Liechti, wir haben jetzt zwei verschiedene Blicke auf diese Landschaft gesehen. Sie haben ja untersucht, was diese spektakuläre Landschaft verschiedensten Gruppen bedeutet. Auf welches Spektrum an Meinungen sind Sie dabei gestoßen?
Zur Landschaft selber, da waren sich die Leute immer einig in der Diskussion, will man ein Welterbe hier errichten? Das war nie zur Diskussion, dass das nicht ein wunderbares Gebiet ist. Ob es dann ein Welterbe sein sollte, das war natürlich eine andere Frage. Da kamen dann andere Interessen ins Spiel. Aber primär, dass es schön ist und einzigartig, das ist für alle gleich in meiner Sicht.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, dieses Gebiet, das dieses Label trägt, UNESCO-Weltnaturerbe, das wurde ja nicht einfach so per Dekret erklärt, sondern das gab einen langen Prozess der Mitbestimmung, wo verschiedenste Gruppierungen hier in der Region, im Kanton Wallis und Bern, mitreden konnten. Sie haben diesen Prozess begleitet, Frau Liechti, als Wissenschaftlerin. Können Sie diesen Mitbestimmungsprozess kurz schildern? Was wurde da ganz konkret gemacht?
Eigentlich muss man ziemlich früh anfangen. Wahrscheinlich muss man in den 70er Jahren anfangen, als es die ersten Ideen aufkamen, da ein Welterbe zu errichten. Das ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, diese Idee. Dann in den 80er Jahren wurde das Gebiet als BLN, als Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung ausgeschieden. Und eigentlich basierend darauf kam dann wieder die Diskussion, ausgelöst durch verschiedene Leute, die da Initiative ergriffen haben, ja, wir möchten uns bewerben als Welterbe. Und das gab dann eine starke Diskussion. Es gab Gegner, die befürchteten, dass gewisse Nutzungen dann vielleicht nicht mehr möglich wären. Und es gab sehr viele auch Befürworter. Dieser Prozess ist dann über mehrere Jahre gelaufen. Dann wurde abgestimmt, also die Gemeinden haben sich entschieden, wir möchten uns bewerben als Welterbe. Und ich denke, dass dieser Prozess von innen gekommen ist und aus der Region auch gekommen ist, das hat dann auch bewirkt, dass schlussendlich man dieses Welterbe ausweisen konnte. Also man hatte dann das Label und dann ging es darum, man muss Ziele entwickeln für dieses Welterbe, es braucht einen Managementplan. Und das war natürlich ganz klar, dass man da nicht von oben herab, dass da jemand kommt und einen Managementplan schreibt über diese Region, sondern dass das ein Prozess sein muss, wo die lokale Bevölkerung einbezogen wird.
Ganz genau so war es natürlich nicht.
Nicht?
Nein.
Wie war es dann?
1933 hat man bereits den Allerschwartenschutz gesetzt. Und das war damals schon gegenüber der Bevölkerung ein großer Schritt. Das Volk hier, die wollten natürlich den Allerschwald nutzen und das gab relativ viele Konflikte. Ich kann das fast am besten so erklären. Früher war hier der Geist des Gebirgskatholizismus ganz stark verankert. Das waren Fanatiker. Und dann kamen zu denen Fanatiker von der Seite der Erhaltung der Natur.
Naturschützer.
Und die sind zum Teil auch Fanatiker. Und diese zwei Richtungen, die kamen dann gegeneinander. Und dann dieser Prozess, der war dann schon relativ heftig. Und es brauchte mehr Zeit. Und es kam dann vor der Gastung, sobald man dann bemerkt hat, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, dass die gesagt haben, das ist ja wunderschön, und das muss man dann erhalten, gab es dann in der Bevölkerung mehr und mehr das Bewusstsein, ah ja, das müssen wir schützen. Und dann kam dann dieser Prozess, wobei dann dort immer wieder diejenigen, die länger in die Schule gegangen sind, als diejenigen, die weniger lange in die Schule gegangen sind, einander nicht immer verstanden haben.
Also man hatte natürlich seitens der Bevölkerung große Ängste, dass man in der Nutzung dieser Landschaft eingeschränkt werden würde. Und man hat da sogar von den fremden Vögten gesprochen, die aus Paris kommen und dann hier diktieren, was man, da, genau, das, was man hier noch darf. Und ich habe ja diesen Prozess eng begleitet. Man musste den Leuten aufzeigen, hallo, wir haben eine einzigartige Landschaft. Die haben wir geschenkt von unserem Herrgott. Oder? Und das Wichtige ist, unsere Eltern und unsere Großeltern haben diese Landschaft so erhalten, dass sie heute eine Auszeichnung verdient. Die Auszeichnung UNESCO-Welterbe. Natürlich, wir haben damit verbunden die Verpflichtung, die heutige Generation und die Generationen nach uns, diese Landschaft so zu erhalten, dass sie auch in Zukunft dieses Welterbe-Label verdient.
Aber das Konzept ist eben, es ist nicht mehr ein ganz streng geschütztes Gebiet wie der Nationalpark, wo es gesetzlich geschützt ist, man darf nichts tun, sondern die Idee ist, man verwaltet dieses Gebiet zusammen, entwickelt es zusammen. Warum diese neue Idee, Frau Lichti, warum macht man das oft so heutzutage und nicht mit einem streng geschützten Nationalpark?
Was für das Weltnaturerbe sehr bedeutend war, dass man von Anfang an eben gesagt hat, wir haben zwar den Perimeter dieses Weltnaturerbes.
Also die Grenze.
Die Grenze, ja. Wo wir die Werte erhalten wollen, wo wir ganz außergewöhnliche Werte haben. Aber wir haben auch die Umgebungszone, also das ganze Gemeindegebiet aller Gemeinden, die da beteiligt sind. Und das war eigentlich relativ innovativ, dass die Gemeinden gesagt haben, wir möchten nicht nur den Perimeter dieser Werte dort erhalten, sondern wir möchten in der ganzen Region eine nachhaltige Entwicklung anstreben. Und dann ist es ganz klar, da kommen sehr viele unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Akteure ins Spiel. Und das ist ein langer Prozess, wo man sich immer wieder auseinandersetzen muss, eben mit dieser Thematik.
Man muss natürlich eins vergessen. Nach den letzten 25 Jahren kam der Tourismus so richtig dazu. Da hat vor allem der Wintertourismus zugenommen. Da kommt die Problematik von den Bergbahnen und Skiliften. Und die Konfliktgrenze ist ja meistens außerhalb von UNESCO und innerhalb von UNESCO. Und innerhalb von UNESCO ist man ja in der Bevölkerung zu 90% der Überzeugung, da muss man schützen.
Also innerhalb kann man vielleicht sagen, hier jetzt an der Stelle ist es vor allem das Tal des Aletschgletschers und die Grenze ist dann zum Beispiel die Bettmal, wo wir die Skianlagen haben. Das ist quasi gerade dieses Randgebiet, was Sie angesprochen haben, Frau Lichti, wo Entwicklung stattfinden darf, aber eben in bestimmten Bahnen.
Die Konflikte entstehen genau dort, zum Beispiel jetzt gerade bei uns ist das die Kräte hier. Und die ist so markant wie selten an einem Ort, wo Tourismus und Naturschutz so krass nebeneinander sind. Und da gab es natürlich sehr viele Konflikte. Aber man muss die Bevölkerung verstehen, es ist ja bei Naturschutz, meiner Meinung nach, so, zuerst kommt der Mensch und dann kommt das Tier. Es ist einfach in der Schöpfung schon so. Und da ist der Konflikt natürlich viel größer, wenn man dann sagt, wir müssen hier überleben. Man lässt sich einfach nicht zurückdrängen. Da gibt es nach wie vor gewisse Konflikte und vor allem gibt es Konflikte dort zwischen Gebirgskatholizismus und Naturschutz. Der Fanatismus erträgt am Berg niemand. Liebe Freunde, die kommen vorbei.
Sie sprechen das Militärflugzeug.
Bei uns, der Fanatismus hilft uns nicht, sondern es braucht dort einen vernünftigen Dialog. Ich habe hier ein Beispiel, hier kurz nebenan ist Riederfurke, die gehört uns. Das ist ein ganz altes Gebäude.
Das ist Ihrer Familie.
Ja. Und es ging um die Grenze, wo ist die Grenze von diesem Gebiet von nationalem Interesse. Haben wir verhandelt und diskutiert und festgestellt, sie geht mit durchs Haus. Mit durchs Haus, also quasi hätten wir einen Teil im UNESCO und einen Teil außerhalb. Und solche Grenzkonflikte, wenn da so viele Kommissionen kommen und fanatisch tun, gibt immer wieder Stoff zur Diskussion und Ärger. Und da brauchen wir eine viel engere Zusammenarbeit. Das hat sich aber stark geändert.
Also eben, als ich das nachgelesen habe, Sie scheinen sich auch geändert zu haben. Also ich habe gelesen, dass Sie mal gesagt haben, die Pro-Natura-Leute seien Wölfe im Schafspelz, die Visionen würden verunmöglicht und heutzutage wirbt das Hotel sehr mit dem UNESCO-Weltnaturerbe.
Ob ich das so gesagt habe, weiß ich nicht. Aber Sie dürfen eins vergessen, ich bin 77 Jahre alt und habe schon viel gesagt.
Aber haben Sie das Gefühl, diese ganze Diskussion, die wir angesprochen haben, dieser Prozess, hat der bei Ihnen eine gewisse Änderung hervorgebracht?
Sehr stark. Ich würde fast sagen, fast rechtsumkehrt. Sein Vater war sogar mein Lehrer.
Also Herr Albrechts Vater.
Ja. Und damals war der schon sehr naturverbunden. Damals waren wir noch Jäger und Wilderer. Heute für mich ein Tierschießen unmöglich. Ich bin ja jeden Tag in der Natur, zum Glück. Ich rede jetzt einfach nicht nur von mir, sondern von den anderen Leuten auch, am runden Tisch und so. Es hat sich alles so dermaßen positiv verändert, dass wir eigentlich den Konflikt gar nicht mehr haben.
Herr Albrecht, Konflikt nicht mehr haben. Also zum Beispiel Streitpunkt Heliskiing. Es gibt pro Jahr mehrere hundert, wenn nicht tausend Flüge hier im Gebiet. Es gibt zwei Landeplätze im UNESCO-Weltnaturerbegebiet. Und darüber gibt es auch Konflikte. Also scheinbar trotz Mitbestimmung, trotz Diskussion, die Konflikte waren nicht einfach ausgeräumt.
Das ist ja wahrscheinlich eines der Probleme, das das UNESCO-Weltnaturerbe hat. Es ist ein Label, aber es ist nicht klar festgehalten, was gemacht werden kann und was nicht gemacht werden kann. Das ist die Problematik und da gehören jetzt zum Beispiel die Heli-Landeplätze dazu. Und da frage ich mich, wie viele andere auch, weshalb braucht es innerhalb von einem Schutzgebiet einen solchen Landeplatz? Arthur hat vorhin gesagt, der Mensch kommt vor dem Tier. Ich bin der Meinung, der Mensch braucht die Natur, gerade hier in unserer Region. Wir leben von der Natur und da ist es ein legitimes Interesse, dass man diese Natur entsprechend auch erhält. Und wenn du diese Kämpfe an der Gradlinie ansprichst, dann ist das richtig, oder? Das sind zwei Interessen. Wir kommen von der einen Seite, die anderen kommen von der anderen Seite. Auf dem Grat, da verteidigen wir unsere Interessen, legitime Interessen auf beiden Seiten. Aber wir müssen natürlich schon schauen, dass dann das UNESCO-Weltnaturerbe nicht zu einer Farce verkommt, wo man einfach sagt, wir haben ein Label, mit dem machen wir Werbung, wir ziehen Leute an und innerhalb vom Gebiet fragen wir eigentlich gar nicht nach, was da passiert, oder? Eben die Heli-Landeplätze, die interessieren uns nicht, das Militär, das interessiert uns nicht.
Oder? Das von den Heli-Landeplätzen ist so ein alter, unmöglicher Thema. Und das haben genau die Umweltorganisationen gebracht, weil da Leute hochfliegen, die ein bisschen mehr Geld haben und da runterfahren, sind die da schon neidisch und dann schreibt man das in der Zeitung und dann sagen alle, ach die armen Gämsen, da oben, wo es sowieso zur Jahreszeit überhaupt keine Tiere gibt und wirtschaftlich gesehen, die ganzen Bergführer und Skilehrer und die Gäste, die auch die Natur sehen wollen, denn Gästen gehört ja die Natur auch und die Schadstoffe vom Hellfliegen im Vergleich zu anderen Sachen, zum Beispiel auch, wenn der SAC Hütten baut, dann kommen die Verantwortlichen nie zu Fuß. Die fliegen immer hoch. Also, jetzt bin ich wieder bei dem Thema, man darf das einfach nicht so extrem ansehen.
Das ist ja genau das Problem, oder? Du sagst ja selber, das ist eigentlich eine Aktivität, die gar nicht so eine große Bedeutung hat. Wieso müssen wir dann innerhalb von einem UNESCO-Welterbe solche eigentlich gar nicht so wichtigen und bedeutsamen Aktivitäten haben? Und wenn wir dann sagen, okay, wir sind für das Heliskiing, dann kommen andere Sachen. Dann kommen Fragen, Energienutzung, andere touristische Projekte, Erschließungen und so weiter. Und dann beginnt das einfach von der Substanz her, beginnt das Weltnaturerbe dann zu leiden.
Das ist Kontext mit einer Diskussion. Mitten sind wir in einer Diskussion über die Frage, welche Schutzgebiete braucht die Schweiz, welche Schutz braucht es hier im Aletschgebiet. Es ist der Partier der Walliser Hotelier Art Fuhr, der Leiter des Pro Natura Zentrums Aletsch, Laudo Albrecht, und die Berner Geografin Carina Liechti. Wir sitzen um einen Tisch in der Nähe des Pro Natura Zentrums Aletsch mit einem herrlichen Blick auf den Aletschwald, also mit dem Blick auf dieses UNESCO-Weltnaturerbe. Jungfrau Aletsch, wir haben jetzt viel über Konflikte gehört, wir haben diskutiert über Heliskiing, über Grenzkonflikte mitten durch Häuser durch Art Fuhr. Carina Liechti, Sie haben ja anfangs gesagt, es gab große Aushandlungsprozesse, man hat sich jahrelang darüber unterhalten und es kommt trotzdem noch zu diesen Konflikten, obwohl so intensiv darüber diskutiert worden ist.
Also das ist normal, das ist eine Region mit einer Vielzahl von Akteuren und das ist ein Aushandlungsprozess, der kann nie eine Harmonie herstellen, dass alle die gleiche Meinung haben. Und das wäre auch langweilig. Ich denke, wenn man sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt in einem Raum, dann geht es eben gerade darum, immer wieder sich auch aneinander zu reiben und zu schauen, ja, wenn wir jetzt von der ökologischen Seite das betrachten, was wollen wir erhalten? Wenn wir vom Wirtschaftlichen aus schauen, wo möchten wir hingehen? Verhandlung von nachhaltiger Regionalentwicklung, das ist per se konfliktiv und eigentlich aus den Konflikten ergeben sich dann auch sinnvolle Lösungen. Man kann nicht alles lösen, aber wenn man es gar nicht versucht, wenn man sich nicht auch treibt aneinander, dann kommen auch keine guten Lösungen zustande. Wenn man jetzt von diesem Prozess zur Erarbeitung des Managementplans spricht, das ist nicht abgeschlossen und dann hört man auf, weil man hat die Lösung gefunden. Das ist ein Prozess, der geht über die nächsten Jahrzehnte. Wenn das Label da bleibt und das Welterbe erhalten werden will, das muss immer wieder neu verhandelt werden.
Herr Albrecht, also man reibt sich aneinander, man muss Lösungen suchen. Sie als Naturschützer, wir haben das ja vorher auch schon mal gehört, Sie haben im Wallis auch nicht unbedingt immer einfach. Trotzdem ist es für Sie so, dass Sie hinter diesem Konzept stehen oder hätten Sie lieber einen Vollschutz wie jetzt im Schweizer Nationalpark hier?
Grundsätzlich stehe ich voll hinter diesem Konzept und Pro Natura hatte eigentlich das UNESCO-Weltnaturerbe, dieses Label auch immer von allem Anfang an unterstützt. Das Problem, das Sie vorhin angesprochen haben, hängt aber eben auch noch damit zusammen, dass es ein Label ist, eine Auszeichnung, die nicht an besondere Auflagen geknüpft ist. Also wenn ich zum Beispiel durch den Aletschwald gehe, dort hat es eine Schutzverordnung, da ist klar festgehalten, was darf in diesem Gebiet gemacht werden oder was nicht, genau gleich wie zum Beispiel im Schweizerischen Nationalpark, wo das Wegegebot gilt, wo man den Hund nicht mitnehmen darf und so weiter. Und das UNESCO-Weltnaturerbe, das ist im Prinzip quasi wie eine Auszeichnung für etwas, das wir in dieser Form, in dieser speziellen Form erhalten haben, wo wir stolz sein dürfen drauf. Aber das Problem ist natürlich, es ist zu wenig klar festgehalten, was darf man jetzt, was darf man nicht. In gewissen Kernzonen ist das festgehalten. Aletschwald, Schutzgebiet, seit 1933, klar festgehalten, was man darf, was man nicht darf. Aber es gibt andere Gebiete, die sind zwar auch geschützt, eben, es ist im Bundesinventar der Landschaften von nationaler Bedeutung, und das ist zu wenig klar formuliert. Und da kommen dann diese Reibungsflächen kommen dort dann zustande, wenn man dann nicht genau weiß, darf ich jetzt da etwas bauen in diesem Gebiet oder darf ich das nicht? Oder? Das ist eigentlich dann das Konfliktpotenzial. Also, aber ich stehe dahinter und sehr häufig ist ja das auch gut. Es ist besser vielleicht, als wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen das ganze Gebiet zu einem Nationalpark mit Kernzone, das darf man nicht. Das wäre eine relativ große Schwierigkeit gewesen hier mit diesem Gebiet. Auf der anderen Seite kristallisiert sich jetzt wahrscheinlich mit der Zeit dann auch klarer heraus, was innerhalb dieses UNESCO-Weltnaturerbes möglich ist und was nicht. Wobei wir uns natürlich schon wünschen würden, dass der Schutz, der bestehende Schutz, dass der mindestens erhalten und in gewissen Punkten vielleicht sogar verstärkt würde.
Also Sie haben jetzt schon angefangen, so ein bisschen wie eine Vision für die Zukunft zu skizzieren. Es ist ein Gebiet in Bewegung, haben wir gehört. Man diskutiert da immer, man reibt sich aneinander. Wie sieht Ihre Vision aus für die Zukunft? Also es gibt ja sicher auch Änderungen, zum Beispiel die Klimaerwärmung, der Gletscher wird sich zurückziehen. Wie sieht für Laudo Albrecht, den Naturschützer, die Gegend hier in 20, 30 Jahren aus? Was ist Ihre Vision?
Also meine Vision ist eigentlich klar. Wir müssen das Gebiet mindestens so erhalten, wie wir es jetzt vorfinden. Und das ist die Philosophie vom Weltnaturerbe. Ich möchte, dass meine Kinder und vielleicht meine Großkinder einmal genau diese Landschaft vorfinden, so wie wir sie jetzt vor uns haben. Das ist eigentlich die Vision. Und da soll das UNESCO-Weltnaturerbe auch einen Beitrag dazu leisten.
Aber du sagst, mindestens erhalten. Und da ist ja gar keine Diskussion, auch bei der Bevölkerung. Es soll doch niemand das zurückstutzen, sondern vom Erhalten, das ist doch selbstverständlich.
Nein, es gibt gewisse Gefahren, zum Beispiel im touristischen Bereich. Also wir wissen nicht, wohin die Entwicklung geht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in gewissen Gebieten der Druck von Erschließungen plötzlich aufkommt, oder? Das wäre dann nicht meine Vision. Wir wissen zum Beispiel auch innerhalb des UNESCO-Weltnaturerbes, es gibt Bestrebungen im Zusammenhang mit der Energiewende, Wasserkraft zu nutzen. Das ist auch eine latente Gefahr, die vorhanden ist. Es gibt schon latente Gefahren. Wir können schon nicht einfach sagen, super, wir haben jetzt das UNESCO-Weltnaturerbe, Hände in den Schoß legen, es ist alles gut.
Arthur, was sollen Ihre Großkinder oder Urgroßkinder vielleicht hier dann sehen?
Wahrscheinlich das Gleiche wie beim Lauda Albrecht. Ich rede jetzt nicht einfach nur von mir selber, sondern von dem ganzen Konzept. Er sagt, man weiß nicht, was kommt. Und das wissen wir ja nicht. Wir wissen auch nicht, was im Klima passiert. Aber wenn die Entwicklung weitergeht und die wirtschaftliche Notwendigkeit für die Bevölkerung in Bezug auf Tourismus hier stärker wird, in dem Moment ist das Bedürfnis, das zu machen, stärker und wird auch politisch in Bern völlig anders gewertet. Kommen wir da wieder zurück zum Mensch und Tier. Wenn die Bedürfnisse vorhanden sind, dass man das machen muss, damit die Bevölkerung, dem Tourismus geht es nicht brillant, den Bergtourismus. Wenn das notwendig wird, dann wird es Möglichkeiten geben, auch Veränderungen vorzunehmen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Änderungen irgendwo mit drinnen im großen Gebiet, sondern hauptsächlich an den Grenzen von Naturerbe.
Eben genau dort, wo wir unsere Kämpfe haben, oder?
Ja, aber die werden ja bleiben, die Kämpfe.
Richtig,
weil das Interesse, das wirtschaftliche Interesse, die Notwendigkeit der Wirtschaftlichkeit und andererseits das Interesse, die Notwendigkeit vom Naturschutz, das sind zwei Faktoren gegeneinander, aber wenn das gegeneinander geht, das gibt eben die Friktion. Und der Friktion, da muss man arbeiten, da kann man sehr viel machen. Viel mehr als früher, weil die Positionen sind nicht mehr so steif. Sie sind nur dort steif, wo Fanatiker wirk sind. Und wir müssen uns von beiden Seiten die Fanatiker nicht zu stark bewerten lassen. Das ist die große Gefahr.
Also viel Wandel einerseits, aber auch, Arthur hat es angesprochen, man ist aufeinander zugegangen, man hat gelernt, trotz Konflikten, Frau Liechti, Sie haben das alles begleitet. Kann diese Mitbestimmung in die Zukunft hinaus jetzt diesen Wandel besser gestalten, als das ohne gegangen wäre?
Also ich denke schon. Schon deswegen, weil ja die Leute miteinander in Kontakt kamen. Also sie waren gezwungen, oder sie haben sich kennengelernt, musste miteinander sprechen. Man kennt sich auch über Bern-Wallis, das war ja auch nicht selbstverständlich, dass der Austausch hat ja nicht, ziemlich weit voneinander entfernt. Also auch dort die Kontakte wurden hergestellt und ich denke, das ist eine sehr gute Grundlage für die weitere Entwicklung in diesem Raum. Und vielleicht noch zu meiner Vision des Weltnaturerbes, was für mich zentral ist auch, wenn man schaut, was die Leute fasziniert oder was den Leuten auch gefällt, die in die Region kommen, dann ist es einerseits ja eben diese wunderbare Naturlandschaft, aber gleichzeitig auch die gepflegte, die schöne Kulturlandschaft, die wir oft eben außerhalb des Perimeters haben, diese Wechselwirkung dieser
Landschaft. Also zum Beispiel die Alpweiden außerhalb
genau,
der Grenzen.
Genau, die Alpweiden und so weiter, die genutzte Landschaft, auch im Berner Oberland, Grindelwald zum Beispiel. Und ich denke, so wie ich das jetzt beobachtet habe in den letzten Jahren, sind auch die Leute vor Ort, haben sich sehr stark engagiert, auch dass die Kulturlandschaft erhalten bleibt oder dass gewisse Werte der Kulturlandschaft eben nicht kaputt gehen, dass man die wiederherstellt, weil man sich plötzlich bewusst ist, wir haben eine Identität, die ist wichtig und es ist wichtig zu erhalten, was unsere Vorfahren gemacht haben. Und das wäre so meine Vision, dass man eben einerseits die Naturlandschaft erhält, wie sie ist, aber eben gleichzeitig diese Kulturlandschaft, dass sie auch diese große Bedeutung behalten kann oder dass man sich dort auch vermehrt engagiert.
Ich glaube, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ich rede als Hotelier. Wenn der Gast zurückkommt, er spricht ja nur von der wunderschönen Natur. Der Gast hat uns das schon lange, lange beigebracht, dass es so ist. Und wenn wir vom Konflikt reden, da wäre ja zwei Parteien ein Minus und ein Plus. Da bin ich überzeugt, dass wir auf die Waage legen, ist das Plus, dass dieser Konflikt sehr viel mehr Positives hat und sehr wenig Negatives. Also da bin ich voll überzeugt. Darum habe ich wegen Erhalten überhaupt kein Bedenken.
Also Optimismus für das Gebiet hier. Vielen Dank, Art Fuhrer. Soweit der Kontext zur Frage, welche Schutzgebiete braucht die Schweiz, welche Schutzgebiete braucht der Aletsch mit Militärbeteiligung hier im Hintergrund. Hier auf der Hinterfurka mit Blick auf den Aletschwald diskutierten der Ria der Alper Hotelier Art Fuhrer, Lauda Albrecht von Pronatura und die Geografin Carina Lichti von der Uni Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Häusler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.